Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. In Island wird die Jagd auf Finnwale ausgesetzt. Ob das der Anfang vom Ende der blutigen Walfangtradition ist, das hinterfragen wir heute ausführlich. Außerdem beschäftigt uns die Fischerei mit Grundschleppnetzen, gegen die Meeresschützer nun mit Hilfe des EU-Umweltrechts vorgehen wollen. Doch zu Beginn fragen wir, wie gut und sicher ist die elektronische Patientenakte? Wenn verschiedene Medikamente eingenommen werden, können sie sich gegenseitig beeinflussen und unangenehme bis gefährliche Nebenwirkungen verursachen. Mit der elektronischen Patientenakte, die heute bundesweit startet, soll das verhindert werden, weil alle behandelnden Ärzte sehen können, was dem Patienten von anderen Ärztinnen verschrieben wurde. Die elektronische Patientenakte ist der zentrale Baustein bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems. Die darauf gespeicherten Daten sollen die rund 75 Millionen gesetzlich Versicherten ein Leben lang bei allen Behandlungen begleiten. Befürworter loben, dass das Gesundheitssystem damit effizienter wird. Kritiker haben Bedenken mit Blick auf den Datenschutz. Sebastian Moritz zu Chancen, Risiken und Nebenwirkungen der elektronischen Patientenakte.
Laborbefunde werden gefaxt, Entlassbriefe aus dem Krankenhaus per Post verschickt und Röntgenaufnahmen lieber doppelt gemacht, weil sie nicht vernünftig archiviert wurden. Im deutschen Gesundheitssystem läuft auch im Jahr 2025 vieles noch immer ziemlich analog. Mit der elektronischen Patientenakte soll sich das nun ändern. Die EPA soll der zentrale Ort werden, an dem Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken die Daten der Versicherten speichern. Denn eine solche zentrale Archivierung gab es bisher nicht, sagt Lena Dimde. Sie ist Produktverantwortliche bei der Gematik, dem Unternehmen, das die EPA entwickelt.
Wenn zum Thema Medikation gesprochen wurde, waren alle immer darauf angewiesen, dass der Patient oder die Patientin oder betreuende Person ziemlich genau Bescheid wissen.
Bisher konnten die Praxen nur sehen, welche Medikamente sie selbst verordnet haben, nicht aber die Medikamente anderer Praxen. Mit der EPA wird nun, so die Hoffnung, deutlich zuverlässiger auffallen, wenn sich bestimmte Medikamente nicht miteinander vertragen. Außerdem sollen Patienten selbst einen besseren Überblick über ihre Behandlung bekommen.
In der Vergangenheit hat man ja so einen Laborbefund möglicherweise auch gar nicht mit nach Hause bekommen. Der muss jetzt in die EPA mit eingespielt werden. Das heißt, aus PatientInnensicht ist es ein Transparenzwerkzeug, auch ganz klar.
Die gesetzlichen Krankenkassen richten die elektronische Patientenakte grundsätzlich zunächst für alle 75 Millionen gesetzlich Versicherten ein. Wer das nicht will, muss aktiv widersprechen. Der Gesundheitsökonom Boris Augurski vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen sieht enorme Vorteile durch die EPA.
Die elektronische Patientenakte ist Schlüssel eigentlich für alles, was wir so im Gesundheitswesen verändern müssen, um besser zu werden, um auch vor allem das Gesundheitswesen, wie wir es heute kennen, erhalten zu können.
Das deutsche Gesundheitssystem sei schon jetzt am Anschlag. Immer weniger Ärztinnen und Ärzte müssen sich um immer mehr Patientinnen und Patienten kümmern. Die elektronische Patientenakte könnte das medizinische Personal entlasten.
Ich muss nicht nochmal Laborwerte messen, weil sie schon vorliegen oder noch aktuell sind. Ich muss auch nicht zweimal röntgen. Auch das ist dann schon da. Das heißt, für das Gesundheitswesen als Ganzes sparen wir natürlich auch Ressourcen und können die ganzen Abläufe effizienter gestalten, weil wir einfach wissen, was wurde schon gemacht.
Die sensiblen Daten der Patienten werden zentral gespeichert. Auf Servern in Deutschland der Unternehmen IBM und Research Industrial Systems Engineering. Doch Ärztinnen und Apotheker haben nicht einfach so Zugriff auf die Patientendaten, erklärt Lena Dimde.
Ich komme in die Arztpraxis, stecke meine Karte, weil ich das zu Abrechnungszwecken machen muss. Und gleichzeitig wird auch ein sogenannter Behandlungskontext eröffnet, der eben die Arztpraxis dazu berechtigt, auf meine EPA zuzugreifen. Also das ist alles ganz klar nachvollziehbar.
Alternativ können Patienten auch über die App ihrer Krankenkasse eine Praxis dazu berechtigen, auf die EPA zuzugreifen. Oder den Zugriff auch bewusst ausschließen. Etwa 5% der Patienten haben das bisher gemacht und der Patientenakte widersprochen. Das geht auch nachträglich. Die Kassen müssen die EPA dann inklusive aller Daten löschen. Wer nicht möchte, dass etwa die Zahnarztpraxis die Arztbriefe aus der Psychotherapie sieht, kann den Zugriff auch gezielt beschränken und nur einzelne Dokumente verbergen. Die Praxen benötigen einen sogenannten Institutionsausweis und eine PIN, um Zugriff auf die Patientenakte zu bekommen. Die Gematik betont, dass die Sicherheit der Patientendaten an oberster Stelle steht und die Mechanismen stets eng mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik abgestimmt werden. Kritiker sehen dennoch Schwachstellen. So etwa Bianca Kastel vom Chaos Computer Club.
Es gibt ja ganz verschiedene Punkte, wo man Zugangsmittel zur elektronischen Patientenakte bekommen kann. Obwohl das Aktensystem als solches vielleicht irgendwie besonders gesichert ist, ist es dann halt möglich, sich relativ einfach einen Schlüssel zu besorgen zu diesen elektronischen Patientenakten.
Es sei etwa mit wenig Aufwand und nur einigen Daten möglich, eine Gesundheitskarte für einen Fremden zu bestellen.
Bisher ist es so, wenn Sie eine Gesundheitskarte bestellen, müssen Sie nur ein paar Informationen angeben, dann können Sie sich eine Gesundheitskarte an eine beliebige Adresse bestellen lassen.
Das ließe sich besser absichern, etwa indem die Gesundheitskarten über das Postident-Verfahren beantragt werden, wie es etwa bei der Eröffnung eines Bankkontos üblich ist. Die zweite Schwachstelle der EPA seien die Arztpraxen. So seien in der Vergangenheit Praxisausweise im Internet gelandet, weil Ärzte ihre Praxis-IT zu sorglos ausrangiert hätten.
Die Ärztinnen wissen dann natürlich normalerweise nicht unbedingt so genau, was da noch so an wertvollen Informationen drin ist. Das ist denen auch nicht immer zwangsläufig anzulasten, weil es sind ja erstmal Ärztinnen, die versuchen, gute Medizin zu gewährleisten, nicht sich um IT zu kümmern, schwerpunktmäßig.
Die Gematik betont, dass die Praxen noch einmal dafür sensibilisiert wurden, sorgfältig auf ihre Praxisausweise aufzupassen. Außerdem reiche der Ausweis allein nicht aus, um die EPA-Daten abzurufen. So brauche es etwa noch eine PIN und die entsprechende Praxissoftware.
Sebastian Moritz berichtete. 1982, vor über 40 Jahren, hat die Internationale Walfangkommission den kommerziellen Walfang weltweit verboten. Doch nach wie vor werden die großen Meeressäuger gejagt und getötet. Japan, Norwegen und Island halten sich nicht an das Moratorium. Die Wale werden harponiert und beim üblichen Seegang oft nicht richtig getroffen und gehen dann in einem langen Todeskampf qualvoll zugrunde, weswegen der Walfang für Tier- und Meeresschützer nicht akzeptabel ist. Wirtschaftliche Argumente scheint es für den Walfang aber auch nicht mehr zu geben, denn das einzige Walfangschiff Islands wird wohl in dieser Saison im Hafen bleiben. Das isländische Walfangunternehmen setzt die Jagd auf Finnwale in diesem Sommer aus. Könnte das der Anfang vom Ausstieg sein? Ich bin jetzt verbunden mit Andreas Dinkelmeier. Er ist Biologe und Sprecher bei der Umweltschutzorganisation International Fund for Animal Welfare. Herr Dinkelmeier, in Island werden dieses Jahr keine Finnwale getötet. Ist das ein möglicher Ausstieg aus der Walfangtradition?
Guten Tag, Frau Fecke.
Guten Tag.
Wir hoffen, dass es das ist, dass es das Ende vom das Anfang vom Ende des Walfangs in Island ist. Allerdings ist es so, dass auf Island zwei Schiffe oder zwei Firmen genau genommen Lizenzen hatten für den Walfang dieses Jahr. Einmal das Unternehmen, das Sie gerade angesprochen haben, das auch Finnwale fängt, aber dann auch ein anderes Unternehmen, das Zwergwale fangen darf. Und das muss man etwas gesondert anschauen. Das Unternehmen, das jetzt gesagt hat, dass es keinen Walfang auf Finnwale betreiben will, das ist eine rein ökonomische Entscheidung von denen. Die exportieren das Fleisch vor allem nach Japan. Ausschließlich dafür werden die Finnwale in Island gejagt. Japan hat jetzt gesagt, wir brauchen gar nicht so viel Walfang und Walfleisch. Japan macht ja, wie Sie auch in der Anmoderation gesagt haben, einen eigenen Walfang und haben da auch Schwierigkeiten, ihr eigenes Fleisch zu unter die Leute zu bringen.
Mhm. Werden denn jetzt, Sie haben es gerade schon angesprochen, Zwergwale, werden dann doch noch andere Walarten in Island oder in den Küsten getötet?
Ja, eben Zwergwale und Finnwale. Die Zwergwale wurden sehr lange nicht mehr gejagt oder die letzten Jahre wurden die in Island nicht mehr gejagt. Jetzt wurde wieder eine Lizenz dafür beantragt. Das ist ein ganz kleines Unternehmen aus dem Nordwesten von Island, die eigentlich Krabbenfischfang betreiben oder Krabbenfang betreiben. Das ging jetzt zurück und jetzt haben sie eben auch eine Lizenz für Zwergwalfang bekommen.
Vor zwei Jahren hat die isländische Lebensmittelbehörde eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass sehr viele Wale bei der Jagd qualvoll leiden, bis sie sterben. Hatte diese Veröffentlichung Einfluss auf die Waljagd in Island, auf die Quote und auch auf die Methoden und auch auf die öffentliche Meinung?
Ja, also es hatte, soweit wir das sagen können, hatte das Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung, weil noch mal stärker sich gegen den Walfang gewendet hat. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Einschätzung, weil in Island oft auch, wenn man die Frage stellt, ist man für oder gegen Walfang, wird eigentlich eher gehört, bin ich für oder gegen Island. Weil viel die Unabhängigkeit Islands viel auch mit dem Walfang oder dem Nutzen der Ressourcen im Meer verbunden wird. Aber die Grausamkeit des Walfangs, die diese Studie gezeigt hat, das hat natürlich viel bewirkt bei den Menschen. Und es müssen jetzt zum Beispiel immer Beobachter und Kameras auf den Walfangfischen, Walfangschiffen sein. Und das macht es natürlich aufwendiger und diese Bilder werden die Unterstützung für den Walfang verringern.
Hm. Die wirtschaftliche Dimension ist aber nicht mehr so groß, haben Sie vorhin angedeutet. Ne?
Genau, das ist so, wie ich vorhin gesagt habe, die Exporte nach Japan werden dieses Jahr nicht stattfinden. Wir wissen nicht ganz genau, aber es sind noch Finnwalfleisch in den Gefrierhäusern in Island. Und in Japan, wie gesagt, hat auch Probleme, das eigene Walfleisch zu verkaufen, das sie in Japan haben. Zwergwal und der Zwergwalfleisch ist eigentlich vor allem für den Konsum in Island und dort vor allem für Touristen. Also es ist auch wichtig, dass alle, die nach Island reisen, kein Walfleisch essen, also da keinen Markt schaffen, weil es ist auch kein traditionelles Gericht in Island.
In Island werden zumindest in dieser Saison wohl keine Finnwale gejagt. Andreas Dinkelmeier, Biologe und Sprecher von International Fund for Animal Welfare, hat mir eingeordnet, was das bedeuten könnte. Vielleicht doch ein Ende der alten Tradition des Walfangs auf der Insel. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Wenn mit Schleppnetzen gefischt wird, ziehen die Schiffe meist riesige Netze durch das Meer und über den Meeresboden, denn die Netze sind mit Gewichten beschwert, sodass sie unten am Grund aufsetzen. Dabei zerstören sie empfindliche Lebensräume wie Muschelbänke oder Riffe. Auch ist der Beifang bei Schleppnetzfischen sehr hoch. Weil die Fischerei mit Schleppnetzen kostbare Lebensräume zerstört, entstehen allein in europäischen Gewässern jährlich Schäden von rund 10 Milliarden Euro. Das ging aus einer groß angelegten wissenschaftlichen Studie hervor. Heute reichten die Deutsche Umwelthilfe und andere Umweltschutzorganisationen rechtliche Beschwerde gegen Deutschland, Italien und Spanien ein, weil nach Ansicht der Umweltschützer die Grundschleppnetzfischerei gegen EU-Umweltrecht verstößt. Dieter Nürnberger mit den Details.
Gleich 5 internationale Umweltverbände reichen heute eine formelle rechtliche Beschwerde auf EU-Ebene gegen die Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich und Italien ein. Es geht um Verstöße gegen geltendes EU-Naturschutzrecht in Meeresschutzgebieten. Mit der rechtlichen Beschwerde fordern die Verbände die Europäische Kommission auf, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten und die Angelegenheit an den Europäischen Gerichtshof zu überweisen. Auf deutscher Seite gehört die Deutsche Umwelthilfe zu den Beschwerdeführern. Lioba Schwarzer ist Leiterin des Teams Meeresschutz bei der DUH.
Deutschland ist nach nationalem und nach europäischem Recht verpflichtet, seine Meeresschutzgebiete zu schützen. Darunter gehört auch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder FFH-Richtlinie. Dennoch wird in Europa, in ganz Europa, darunter auch in Deutschland, erlaubt, dass zerstörerische Fischereimethoden in diesen Gebieten stattfindet.
Im Fokus dabei die Grundschleppnetzfischerei, die in Schutzgebieten immer noch betrieben werde, so die Expertin der Deutschen Umwelthilfe.
Dabei werden große Netze kilometerlang über dem Meeresboden gezogen. Diese Fischereimethode dient dazu, vor allem bodennah lebende Arten einzufangen. Dazu gehören auch Krabben, aber auch Plattfische. Diese Methode zerstört nicht nur den Boden, wirbelt auch sehr viel Sediment auf, sondern fängt auch sehr viele Nicht-Zielarten, die dann aber mit im Netz landen und somit als Beifang enden.
Die Kritik an der Grundschleppnetzfischerei ist nicht neu. Seit Jahren verweisen Umweltverbände auf die negativen Folgen für das Ökosystem. Die Umweltrechtorganisation Client Earth beispielsweise geht davon aus, dass 40-60% des Fanges durch diese Methode mit den Schleppnetzen aus unerwünschten und oft auch geschützten Arten bestehe. Dieser sogenannte Beifang werde dann wieder entsorgt, sprich über Bord geworfen. Die Verbände, die nun Beschwerde einreichen, kritisieren nicht nur die ökologischen Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche Folgen innerhalb der Branche. Beispielsweise Marie Colombière von der in Großbritannien ansässigen Environmental Justice Foundation.
Öffentliche Subventionen erlauben eine Fortsetzung dieser Methode, die die Ökosysteme bedrohen. Und jene verantwortungsvollen Fischer, die diese Methode nicht einsetzen, sind davon ebenso negativ betroffen. Es zerstört den Lebensunterhalt von vielen Fischern.
Die Umweltorganisationen legten heute Berechnungen vor, wonach in 44% der italienischen, in 77% der französischen und in 85% der deutschen Natura 2000 Gebiete weiterhin die Grundschleppnetzfischerei betrieben werde. Lioba Schwarzer, die Meeresschutzexpertin der Deutschen Umwelthilfe, sagt, dass hierzulande besonders Gebiete in der Nordsee betroffen seien.
Die mit Abstand am stärksten betroffene Region in der Nordsee ist das Wattenmeer und dort das schleswig-holsteinische und das niedersächsische Wattenmeer. Und gerade wenn wir Deutschlands Natura 2000 Gebiet, Nationalpark schleswig-holsteinisches Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete betrachten, dann wurden dort zwischen 2020 und 2024 jährlich über 32.800 Stunden Grundschleppnetzfischerei erlaubt.
Bis 2030 will die EU-Kommission die Grundschleppnetzfischerei in allen Meeresschutzgebieten endgültig verbieten. Dass sich einige Länder bis heute nicht an EU-Richtlinien halten, bleibt für die beschwerdeführenden Umweltverbände ein Skandal. Sie hoffen nun, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die schwarzen Schafe, die die umstrittene Fangmethode immer noch in Schutzgebieten zulassen, einleiten wird.
Dieter Nürnberger berichtete aus Berlin. Die Nase läuft, die Augen jucken und die Haut auch. Immer mehr Menschen leiden inzwischen unter Heuschnupfen, also eine Allergie gegen Pollen oder andere Schwebteilchen in der Luft. Und die Pollensaison wird im Zuge des Klimawandels auch immer länger dauern. Details kennt Nele Rösler.
Heuschnupfen, so bezeichnet man eine Allergie, die meistens durch Pollen von Bäumen, Gräsern oder Kräutern ausgelöst wird. Lange galt sie als zeitlich gebunden. Doch immer mehr Menschen leiden mittlerweile ganzjährig, erklärt Susanne Jochner von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Aufgrund der Tatsache, dass viele Pflanzenarten jetzt auch ziemlich spät im Herbst blühen, einerseits und andererseits manche Bäume, Sträucher sehr früh im Frühjahr zum Blühen beginnen, ist es schon so, dass sich die Zeit verkürzt, wo wirklich keine Pollen in der Luft sind, sodass dann Allergiker, die auf nicht nur eine, sondern mehrere Arten reagieren, tatsächlich eine sehr, sehr kurze Zeit haben, um ja durchzuschnaufen sozusagen.
Dazu kommen invasive Arten wie Ambrosia. Ursprünglich in Nordamerika beheimatet, breitet es sich in Deutschland schnell aus. Auch der aus China stammende Götterbaum hat ein hohes Allergiepotenzial, sagt die Landschaftsökologin Susanne Jochner.
Dann gibt es natürlich noch andere Pflanzen, die diskutiert werden. Die Olive, die Zypresse, die in den südeuropäischen Ländern für starke Allergien sorgt.
Und einige Pflanzen reagieren auf verstärkten Stress durch Dürre, hohe Temperaturen und auch Schadstoffe, indem sie vermehrt bestimmte Pollenproteine bilden, erklärt Susanne Jochner.
Menschen mit einer Allergie überreagieren auf diese Proteine. Und wenn diese Proteine jetzt verstärkt gebildet werden, dann sagt man umgangssprachlich, dass die Pollen aggressiver werden, weil eben mehr Protein, also mehr Allergen in den Pollen enthalten ist.
Die veränderten klimatischen Bedingungen führen also einerseits dazu, dass bestimmte Pollen fast das ganze Jahr fliegen und aggressiver werden. Dadurch reagieren Allergiker stärker. Andererseits bilden immer mehr Menschen Allergien aus, sagt die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann von der Universität Augsburg. Im Moment haben rund ein Drittel aller Europäer eine Allergie. Bis 2050 könnten es 50% werden. Dass es immer mehr Allergiker gibt, liegt aber auch daran, dass Schadstoffe und Chemikalien die Schutzbarrieren unseres Körpers schwächen. Vor allem Haut und Schleimhäute können dann oft nicht mehr zuverlässig schützen.
Unsere Schutzschicht wird löchrig durch diese Umweltschadstoffe und auch Chemikalien in der Luft. Und diese Löchrigkeit der Barriere führt dazu, dass wir erst in Kontakt kommen mit Substanzen aus der Umwelt und dann darauf allergisch werden.
Bei besonders gefährdeten Kindern, das sind vor allem Kinder von Eltern, bei denen beide unter einer Allergie, Asthma oder Neurodermitis leiden, kann es helfen, die Haut als natürliche Schutzbarriere des Körpers zu stärken, empfiehlt die Medizinerin Claudia Treidel-Hoffmann.
Diese Kinder eincremen, Barriere reparieren. Und das kann man einfach in Form von einer Babymassage mit Cremes, die wenig Duftstoffe enthalten oder keine Duftstoffe und keine Schadstoffe.
Außerdem rät Claudia Treidel-Hoffmann dazu, täglich die Pollenvorhersagen abzurufen.
Gehe ich jetzt raus? Mache ich Sport draußen? Wann mache ich Sport draußen? Das ist also dieses Anpassen an den Pollenflug. Dann sind natürlich solche Maßnahmen wie, wenn die Pollen stark fliegen, dann wasche ich mir abends die Haare, bevor ich ins Bett gehe, weil ich sonst nämlich mit den ganzen Pollen im Haar, habe ich das dann auf meiner Bettdecke und dann habe ich meine Symptome.
Vor allem aber können sich Betroffene behandeln lassen. Mit einer spezifischen Immuntherapie. Bei dieser werden dem Körper die Allergene in steigender Dosierung zugeführt. Meistens über mehrere Jahre, bis eine aktive Toleranz entsteht. Das heißt, das Immunsystem erkennt ein Allergen als ungefährlich an.
Nele Rösler erklärte, warum die Allergiebelastung zunimmt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Temperaturen steigen und für viele Campingfans beginnt jetzt die Reisesaison. Doch bevor es mit dem Wohnwagen oder Camper auf die Straße geht, ist eine gründliche Überprüfung nach der Winterpause ein Muss. Worauf Sie achten müssen, das erklärt Margret Bielenberg.
Wer mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen in die neue Saison startet, sollte das gesamte Fahrzeug unter die Lupe nehmen. Bei den Reifen zum Beispiel nicht nur den Luftdruck kontrollieren, sagt Christian Hief vom ADAC Hansa.
Die Reifen auf Risse und auf Profiltiefe überprüfen. Wir sagen, bei Sommerreifen mindestens 3 mm, auch wenn der Gesetzgeber 1,6 mm sagt. Und bei Wohnanhängern, die eine 100 km/h Zulassung haben, da nochmal auf jeden Fall die DOT-Nummer überprüfen, wie alt der Reifen denn ist. Er darf nicht älter als 6 Jahre alt sein.
Frischwasser- und Abwassertank sollten mindestens 2-mal pro Jahr gründlich gereinigt werden. Einmal am besten vor Saisonstart, wenn Wohnmobil oder Wohnwagen lange gestanden haben.
Da bildet sich schnell Kalkablagerung, aber schlimmer ist noch dieser Biofilm. Das heißt, dass an den Rändern von dem Tank sich eine Schleimschicht bildet, die aber dann auch wirklich dann weggemacht werden muss. Es gibt Reinigungsmittel mit Chlordioxid, die das ganz gut dann anpacken können oder auch die Zitronensäure.
Auf dieses Haushaltsmittel schwört Sandro Lamprecht. Er ist erfahrener Wohnmobilfahrer und weiß, was wie wirkt.
Ich mache den Wassertank voll und setze dann pro 100 Liter Wasser 1 bis 2 Esslöffel im Schnitt Zitronensäure zu. Die löse ich vorher an in ca. 5 bis 10 Liter lauwarmem Wasser. Das setze ich dann dem gefüllten Wassertank zu und dann lasse ich das quasi in alle Rohre und den Heizboiler laufen, lasse es dort so einen halben Tag stehen. Das wirkt sehr gut, entkalkt, entkeimt und erfüllt im Grunde den gleichen Zweck wie alle anderen am Markt gängigen Reinigungsmittel.
Unverzichtbar ist auch der Gascheck. Gasschläuche und Gasdruckregler beispielsweise müssen überprüft und spätestens alle 10 Jahre ausgetauscht werden, auch wenn sie äußerlich intakt erscheinen. Neu ist, dass Wohnmobile und Wohnwagen mit Flüssiggasanlage ab diesem Jahr verpflichtend zur Gasprüfung müssen, sagt Christian Hief.
Ja, also wer eine Flüssiggasanlage hat, der hat jetzt gerade noch bis zum 19. Juni Zeit, ja, diese Prüfung zu bestehen. Und die muss danach auch alle 2 Jahre wieder gemacht werden.
Die Gasüberprüfungen machen beispielsweise Prüfgesellschaften wie TÜV, KÜS oder DEKRA, aber auch unabhängig Prüfende. Die Kosten hierfür liegen etwa bei 40 bis 80 Euro. Neben der technischen Durchsicht und einer gründlichen Reinigung gehören auch organisatorische Aspekte zur Saisonvorbereitung. Zum Beispiel sind die Warnwesten dabei, am besten auch ein Feuerlöscher, ist das Erste-Hilfe-Set nicht abgelaufen und welche Regelungen gelten eigentlich im Urlaubsland? Wer zum Beispiel in Frankreich mit zu viel Ladung unterwegs ist, kann unangenehm überrascht werden.
Ist das Auto oder das Fahrzeug um 5% über dem Limit, muss ich das Auto stehen lassen bzw. entladen. Und das kann natürlich schon die Urlaubsstimmung stark vermiesen.
Wer ins Ausland fährt, sollte sich auf jeden Fall über die jeweiligen Regelungen informieren. Checklisten zum Download gibt es beispielsweise beim ADAC oder auch beim Autoclub Europa ACE.
Das war der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Und ich habe noch eine Meldung. Auf zahlreichen Berliner Straßen, auf denen bisher Tempo 30 gilt, soll es bald wieder schneller zugehen. So werde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 23 Hauptstraßen noch in diesem Jahr auf Tempo 50 angehoben. Das kündigte der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner an. Wir machen jetzt die grünen Verbotsfantasien rückgängig. Britta Fecke sagt Tschüss.